50 Jahre ADC wird präsentiert vom Persönlich Verlag, unterstützt von Migros.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausstrahlung von unserem Persönlich ADC Podcast. Heute ganz eine große Berühmtheit bei uns. Dennis Lück, ja. Du schreibst das selber auf deiner Seite. Es gäbe sogar den Lück-Effekt.
Ja, aber der ist das halt, das kommt nicht von mir.
Kommt
das
erst, nicht von dir?
Erstmal Heutzame. Schön, dass ihr zuhört.
Also ein gutes schweizerisches Heutzame.
Ja, genau.
Ja, ja.
Hast du nicht die Aargauer Stimmfärbung? Nee, der Lück-Effekt, der steht da tatsächlich natürlich, weil er mir so toll gefallen hat als Bezeichnung, habe ich den in meinen offiziellen CV mit eingebaut. Aber der Ursprung kommt tatsächlich, ich glaube, aus dem Tag hier irgendwo in einem Interview, hat das ein Journalist dann über mich geschrieben. Und dann hat sich der Lück-Effekt vervielfältigt in anderen Interviews. Also es wurde dann immer wie mit übernommen und mitgezogen. Und irgendwann war es dann wie festgesetzt. Und dann habe ich es dann auch in mein CV mit reingebracht.
Ja, ja, das, es gibt den Warren Buffett-Effekt. Oder den Martin Ebner-Effekt. Donald Trump-Effekt. Es gibt so Effekte in der Geschichte der Effekte.
Ja, 10 liegen drunter.
Ja, 10 liegen darunter. Und du schreibst, die Branche spricht. Die Branche. Also ist das geklärt. Was ist jetzt denn genau? Einfach Erfolg zu haben.
Also in dem Interview wurde es in einem Kontext genannt, dass wenn, und zwar nicht, deshalb ist der Lück-Effekt ja eigentlich falsch, weil es ist ja ein Team-Effekt. Ja, es ist ja ein Team, mit dem ich dabei bin, an der Marke zu arbeiten. Und der Lück-Effekt war einfach, man merkt, dass an der Marke was passiert, wenn wir mit einem Team daran arbeiten. Also es soll einen positiven Effekt am Markt, sollte der Lück-Effekt darstellen.
Das ist in Zeiten von KI noch wichtig, oder? Da unterscheidet man sich ein bisschen.
Ja, der Original-Lück-Effekt, ich glaube, der ist, keine Ahnung, wann die das zum ersten Mal geschrieben haben. Ich glaube, so vor 7, 8 Jahren tauchte das erste Mal auf. Mittlerweile müsste man ihn nochmal überdenken.
Ja, nein, jetzt haben wir ihn wieder rekapituliert.
Oder? Also, genau. Ich muss ihn refreshen.
Also refreshen. Also der Mann, der einen eigenen Effekt hat. Fangen wir mal an, deine großartige Karriere. Du bist jetzt heute Unternehmer, über das sprechen wir alles.
Ja.
Du hast eigentlich als, vielleicht ist das jetzt die Lück-Saga, als Pizza-Packer begonnen.
Da war der echte Lück-Effekt, weil die Pizza war grandios. Da hatte der Lück-Effekt seinen Ursprung. Nee, aber das ist tatsächlich...
Also bist du aufgewachsen im Saarland?
Richtig.
Ja,
richtig.
Oskar Lafontaine-Land war das früher, ja?
Richtig, damals war es das auch noch, ja, korrekt. Und ja, das stimmt. Also ich war Pizzabäcker und der Job hat mich tatsächlich auch in die Werbung geführt. Also Pizzabäcker, ich war dort Koch in einem Restaurant und die...
Wie heißt das Restaurant?
Altschmidt war das. Die Altschmidt in Blieskastel. Gerne mal vorbeischauen.
Gibt's immer noch.
Pizza, ja. Schmeckt noch genauso gut wie viel. Und dort war mein Job natürlich dann Koch und mein damaliger Chef kam dann auf mich zu und hat mir von einem Ausschreiben der Schneider-Weiße-Brauerei erzählt. Also die haben Autoren gesucht fürs Jubiläumsbuch zum 125. Jubiläum der Schneider-Weiße-Brauerei. Und da sollte man Texte beitragen. Und da meinte er nur zu mir, ihr faselt doch immer so dummes, lustiges Zeug. Schreibt doch da mal was auf. Und na, okay, gut, alles klar. Was aufgeschrieben, hingeschickt und dann tatsächlich gewonnen.
Erster Preis.
Nee, nicht erster Preis. Also es gab dann nur, man ist im Buch oder man ist nicht im Buch. Also man wurde da aufgenommen oder nicht. Und ich wurde aufgenommen, dann wurde ich nach München eingeladen. Bürgermeister Christian Ude, dann Empfang.
Also der Oberbürger, der Legendäre, ja? Der Legendäre.
Genau.
Also nicht der Abgewählte, der vorher. Ja.
Der vorher, genau. Und dann auch noch über Überreichung des Buches durch Georg Schneider, dem 7., also der hat mir dann mein Exemplar signiert und mir das Buch überreicht. Und dann gab es
also von der Brauerei.
Von der Brauerei.
Ja, genau.
Und dann gab es natürlich noch Freibier im Überfluss, also so typisch bayerisch. Und da war ich 17.
Mhm.
Und dann dachte ich, wow, ich schreibe da ein paar lustige Zeilen auf, fahr nach München, shake hands mit tollen Leuten und krieg Freibier. Was für ein geiles Geschäftsmodell. Dann habe ich gedacht, ich muss unbedingt Texter werden. Und das war wirklich so ein bisschen die Initialzündung. Und dann habe ich es dann tatsächlich probiert, dann über noch eine Jugendredaktion bei einer Zeitung. Und dann über diese Zeitung mit den Artikelchen bin ich dann in die Werbebranche.
Tolle Geschichte. Wie hieß das Slogan? Weißt du das heute noch?
Nee. Ja. Also ich weiß noch, was es war. Es war ein Gedicht und das Gedicht ging darüber, wie es sich anfühlt, ein Schneider-Weiße Bier zu trinken.
Mhm.
Also wirklich so die einzelnen Etappen, wie es im Mund auf der Lippe, wie es im Mund ankommt, wie es den Rachen runtergeht, was dann im Kopf passiert, was mit dem Herz passiert und so weiter. Also es war so, also man kann es gar nicht mehr lesen, das ist so furchtbar, glaube ich. Also heute würde ich mich wahrscheinlich schämen. Aber die Idee, das Trinken als Gedicht darzustellen. Es ist ein Gedicht und ich habe dann wirklich ein Gedicht gemacht und habe dann so den Weg des Bieres in die Kehle, ins Herz dargestellt und das hatte dann gewonnen.
Also, das war der Anfang einer großartigen Karriere. Dann kamst du zu Scholz & Friends, also krass in die Top-Liga der deutschen Agenturen. Ja.
Hey, und das wusste ich gar nicht. Ich hatte da wirklich keine Ahnung. Ich habe damals in der Wochenzeitung Die Zeit, habe ich gesehen, was man tun muss, um Werbetexter zu werden. Und da war ich ja schon voller Feuer. Da habe ich gedacht, hey, jetzt probiere ich's. Und dann wurde in der Zeit in einem Artikel über Werbeagenturen wurde beschrieben, dass man sich mit so einem Copy-Test bewerben sollte, wenn man denkt, man hätte Talent. Und dann habe ich dann einen runtergeladen. Das war dann der von Scholz & Friends, weil die Agentur wurde in dem Artikel erwähnt. Habe dann den Copy-Test gemacht und dann auch nach Hamburg geschickt, zu Scholz & Friends Hamburg. Und dann hatte ich, so muss man wirklich sagen, so dermaßen Glück, ein Schuss, ein Treffer. Für den zweiten Copy-Test hatte ich ja keinen Bock mehr. Da war da noch irgendwie Springer und Jacobi und wie sie alle hießen. Hätte ich ja auch noch machen können, aber der einer war mir schon genug. Und der war da bei Scholz & Friends. Und der geriet dann in glückliche Hände. Weil das wurde damals dann bewertet. Und der mich dann eingeladen hat, das war ein alter Weggefährte von Helge Schneider. Ein Gag-Schreiber von Helge Schneider. Und der hat dann meinen Copy-Test in die Hände gekriegt und hat gesagt, was ist das für einer? Den laden wir mal ein. Und okay. Da bin ich dann mit einem, damals hatte ich noch ein Irokese, silberne Glitzerhosen und Unterhemdchen, so sah ein bisschen schräg aus, wie ich an der Rambusch, und habe den getroffen und der hat mir das vertraut.
Also Liebe auf den ersten Blick.
Ja, absolut.
Im letzten Gespräch, das wir führten in der Rosa, hatten wir so ein Podium, war er noch Gagschreiber von Harald Schmidt.
Das war ein anderer Text.
Ah, das war ein anderer, ja.
Genau. Der mich angeschnallt hat, das war der Weggefährte von Helge Schneider. Und dann kam ich in ein anderes Team. Und dort war mein CD-Text, war tatsächlich der ehemalige Gagschreiber von Harald Schmidt. Also da sieht man, in was für einem
Kontext. Gut, das ist aber Champions League, natürlich.
Ehrfürchtig war das. Ja. Wirklich mit so zwei Genies das Texten lernen zu dürfen. Das war auf der einen Seite war das größte Geschenk überhaupt. Auf der anderen Seite, bin ich fast jeden Abend da raus und habe gedacht, ich bin hier die kleine Maus, ey, was ist das? Wie soll ich jemals mit diesen Genies mithalten können? Aber die haben auch so ein bisschen den Ehrgeiz entfacht und haben auch so in mir die Leidenschaft fürs Texten wirklich verstärkt mit dem, was sie vorgelebt haben für mich.
Ist natürlich eine geniale Geschichte. Also der Pizzabäcker aus dem Saarland, sag ich mal ein bisschen pointiert, plötzlich im großen Hamburg. Ja,
ja, genau, für die Tellerwäscher-Karriere hat es nicht gereicht.
Genau. Aber trotzdem, was macht dann einen guten Text aus? Also was ist das Learning von den beiden?
Ich glaube, das, was für einen Text gilt, fast für unsere Branche. Also ich sage ja immer, Kreation gleich Reaktion. Und wenn es ein Text schafft, eine Reaktion auszulösen, dann ist es ein guter Text. Egal wie jetzt der Stil ist es ein Gedicht, ist es eine tolle Headline oder was auch immer. Aber wenn ein Text mich dazu ermutigt zu reagieren, dann ist es ein guter Text.
Mhm. Was war der brillanteste Text?
Boah, da gibt's doch so viele. Nein, also ich kann euch noch eine Headline erzählen. Oh Gott, die 100 Jahre her, da ärgere ich mich bis heute, dass sie von BMW nicht genommen wurde. Und zwar hat BMW mal Fahrräder hergestellt, Velos hergestellt. Und ich sollte dafür eine Kampagne texten. Und meine Headline damals war, endlich ein BMW mit zwei Gaspedalen für ein BMW-Fahrrad. Fand ich großartig.
Und da kam man direkt aus München, oder?
Also das ist immer noch, vielleicht weil sie nicht veröffentlicht wurde, vielleicht hängt sie deshalb so bei mir im Kopf fest, aber die mochte ich total gern.
Aha. Das ist ja interessant, also gute Werbung hängt ja auch immer vom Auftraggeber ab, oder? Es ist ja nicht nur der Kreative allein oder die Werbeagentur, es braucht auch immer ein Gegenüber, ja?
Ja, genau. Also der Satz, dass das, was wir tun, Kreation ist ein Mannschaftssport, das stimmt total. Man hat Sender, Empfänger, Man muss es produzieren, aber man muss auch jemanden finden, der den gleichen Geschmack teilt und der es einem dann quasi wie abkauft. Also wir verkaufen ja unsere Kreativität und der Käufer muss es ja mögen. Und dann erst wird es ja dann umgesetzt sozusagen. Also man hängt da schon so ein bisschen von dem guten Geschmack des Gegenübers ab.
Der Falco hat ja mal gesagt oder gesungen, Life is a strange Phänomen. Also das Leben ist ein außergewöhnliches oder ungewöhnliches Phänomen. Ist ja bei dir, du bist im hohen Norden und plötzlich kommst du in den Aargau. Wie ist denn das passiert? Durch die Liebe oder?
Durch den Zufall. Und die Liebe ist dann gewachsen im Aargau, muss man wirklich so sagen. Also Ich bin in die Schweiz gekommen über Scholz & Fans, um kurz auszuholen. Das erste Kind kam und ich wollte näher an meine Eltern, damit meine Eltern und
im Saarland,
im Saarland, genau, damit die mein Kind auch aufwachsen sehen, dass der Besuch stattfinden kann und so weiter. Und ich hatte ehrlicherweise schon einen Job in München.
Mhm.
Und dann rief Scholz & Fans nochmal an und hat gesagt: Hey, stopp, Moment, alles zurück. Zürich Saarland 330 Kilometer, München Saarland 330 Kilometer.
Das stimmt ja.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und dann gab es tatsächlich die Möglichkeit, Scholz & Fans Zürich aufzubauen. Und dann dachte ich, wie toll, die Schweiz. Mein gewohntes Umfeld, mein damaliges Scholz & Fans Universum hätte ich ja dann noch gehabt. Und dann dachte ich, hey, das die Chance, das muss ein Wink des Schicksals sein, das nehme ich jetzt an.
Kanntest du die Schweiz irgendwie?
Ich kannte die Schweiz lustigerweise von Filmproduktionen. Mhm. Ich war ja damals dann, meine zweite Karriere neben dem Pizzabäcker war Kabelträger beim Fernsehen.
Bei welchem Sender?
Genau. Bei der ARD, also beim SR, Saarländischer Rundfunk, und Saarländischer Rundfunk ist Teil der ARD. Und da war ich dann kurz davor, gab es eine Dokumentation über alles rund um Neuchâtel und war dann dort natürlich auch als...
Also Neuenburg, ja.
Genau,
ja.
War dann da als Beleuchter und Requisiteur mit auf dem Dreh und fand es einfach nur wunderschön. Da war ich dann wirklich 3-4 Wochen für diese Doku in der Schweiz und irgendwie dann zeitversetzt später kommt dann dieses Angebot und dann denke ich, hey, das ist es doch.
Aha.
Das ist es doch.
Also, da warst du in Zürich, Scholz & Friends.
Ja.
Die Agentur musste sich etablieren natürlich. Ja. Werbemarkt relativ geschlossen. Wie seid ihr vorgegangen damals?
Ja, also wir hatten ein gutes Netzwerk aufgebaut innerhalb der Kunden. Auch damals, muss man so sagen, auch mit Unterstützung von dem Netzwerk, das wir aus Hamburg noch hatten.
Mhm.
Und haben dann versucht, Neukundenakquise zu betreiben. Und das ging dann relativ flott. Also ich erinnere mich, es gab dann die Kontakte bei Sunrise. Zack, waren wir dann bei Sunrise mit an Bord. Dann gab es Kontakte damals zur Credit Suisse. Zack, waren wir bei Credit Suisse an Bord. Und das ging so schnell. Also wir waren innerhalb von einem Jahr, waren wir von einem Dutzend Leute, sind wir gewachsen auf 70 Leute. Das ist auch nicht wirklich gesund, aber das ging dann so schnell. Zack, war die Agentur zu klein, neues Stockwerk dazu, mieten und. Dann kam der ganze Personalzirkus dazu. Also das war schon eine ganz, ganz heiße, wilde Phase, die ich nicht missen möchte, aber so das war meine ersten 2 Jahre waren das. Das war dieser Aufbau von Scholz & Fans Zürich, bis wir dann so knapp 70 Mann waren und dann war es damals auch gut.
Aha. Keine Probleme als deutsche Agentur in der Schweiz. Ich meine, keine Abschottung in der Schweiz und von den Kunden her.
Ja, fairerweise muss man ja sagen, das gab's schon, weil Scholz & Fans war damals, muss ich auch immer wieder betonen, war damals schon so eine kleine Insel.
Ja.
Und ich meinte es plötzlich wirklich richtig ernst mit der Schweiz. Ich wollte bleiben und ich wollte es schaffen. Und ich wusste auch, dass ich aus so einem Konstrukt, das als fast zu deutsch angesehen wurde damals, musste ich raus. Und deshalb gab es ja damals auch den Entscheid von mir, dass ich in eine schweizerische Agentur rein muss. Und habe dann ja Cornelia Harder getroffen und dann hatte dann plötzlich eine Schweizerin als CEO-Partnerin. Und das war dann auch ehrlicherweise so meine richtige Eintrittskarte in den Schweizer Markt.
Ich mag mich gut erinnern, in Cannes hast du ja Löwen gewonnen. Da war eine riesen Erfolgsstory herum.
Ja, ja.
Plötzlich alle sagten, da ist ein Neuer auf dem Radar.
Ja, ja, ja. Ja, also, und das, die Zeitspanne, bis man gesagt hat, da ist ein Neuer, das waren 6-7 Monate, weil ich kam, das wusste ich noch ganz genau. Ich kam so im, Oktober bei FCB Zürich an und dann waren so die ersten Projekte, waren direkt der Geschäftsbericht fürs Theater Rieckeblick und diese erste Fastest Christmas Card in the World für BMW und die haben sofort beide in Löwen gewonnen. Mhm. Also das heißt, das erste halbe Jahr bei FCB Zürich waren sofort ein paar Löwen, ADC auch irgendwie sofort von 0 auf 3 oder 4 dann damals und ein Jahr darauf dann die 1. Also das war schon eine wilde Zeit damals.
Aber schon ich, genial. Aber hat das so, wenn man da die Karriere ist, es tönt einem Rückblick natürlich immer ein bisschen romantisierend.
Ja, natürlich.
Romantisierend.
Natürlich.
Aber du hattest ja nur Erfolge, oder gab es auch Misserfolge, oder?
Ja, die habe ich ja immer schön versteckt.
Ja, ja. Ist das auch der Anti-Lüge-Effekt?
Genau, den gibt's auch. Den gibt's auch. Legendär. Sachen versemmeln, finde ich auch richtig gut. Nein, ich glaube...
Aber es lief einfach gut, oder?
Es ist im Großen und Ganzen natürlich ja. Also wenn du mich fragst, gab's Rückschläge, habe ich auch mal was versemmelt? Natürlich, jederzeit, jeden Tag 20 Mal. Also könnt ihr nur mal in die Agentur reinlaufen und fragen, was ich am Tag alles versemmle. Also... ich kann super gut verlieren. Ich mag aber auch dann natürlich, dass wir gemeinsam als Team Erfolg haben. Und Gott sei Dank gab es immer einmal mehr Erfolg wie Verluste. Ich glaube, deshalb erzählt es sich so schön und so romantisch. Aber in Wahrheit habe ich natürlich auch hier und da Niederlagen einstecken müssen.
Also, dann ging der Wechsel von FCB rüber zu Jung vom Matt. Ich mag mich erinnern, das war das große Branchengeheimnis. Also ist wie hieß der Spieler, der Wirtz, nach England geht, oder Bayern München oder weiß Gott was. Das wird wirklich so gehandelt, oder? Und aber auch Enttäuschungen, dass du gegangen bist und Erfolg, dass du gekommen bist zu Jung vom Matt. Wie hast du das erlebt oder wie haben das deine Kolleginnen und Kollegen erlebt?
Ja, das war natürlich für mich eine sehr, sehr befremdliche Erfahrung, dass man dann plötzlich so ein
Hype auslöst.
Ich mein Wort wäre jetzt so ein Theater auslöst um meine Person, weil ich habe immer gedacht, ich bin Texter an der Werbeagentur, bin voll der Zirkus. Und mein Titel war mir damals dann egal. Also dieses ganze Chefgehabe war mir dann irgendwie noch neu, da musste ich mich reinfühlen in diese Welt. Und ja, es gab dann ordentlich Lärm, was natürlich auch mit der Prominenz der neuen Agentur zu tun hatte und natürlich auch mit der Situation, in der FCB Zürich gerade war. Also FCB war da die neue Nummer eins. Also ich hatte alle anderen sozusagen verdrängt und vom Thron geschubst. Aber dann gab es natürlich den sogenannten Platzhirsch, der dann gesagt hat, hey, jetzt komm zu uns, komm zu einer tollen großen Agentur, darfst dann auch Partner werden. Das war ja dann auch ein Argument, ne, dass man dann wirklich wie in das Unternehmerische so ein bisschen reinkommt.
Monetär hat er Rolle gespielt?
Ja, natürlich, spielt immer eine Rolle. Vor allem, wenn man drei Kids hat, kann man
das im Aargau kommt.
Aus dem Aargau kommt, genau. Ich kann man das natürlich nicht ganz vernachlässigen, aber so mein Antrieb damals war natürlich, ich mochte Jungformat als Name. Das steckte natürlich.
Ist die Magie des Namens.
Das war die Magie des Namens. Das war aber auch natürlich die tolle Chance, da was zu ändern, was aufzubauen. Und ich dachte, wenn man wechselt, was ist die Story? Man denkt ja immer dann, okay, ich mache was Neues, was ist die Story? Welche Story kann ich erreichen? Und ich dachte dann, okay, jetzt komme ich zu Jung vom Matt, zu einer tollen Agentur. Und meine Story von Anfang an war, hey, jetzt muss es irgendwie da oben. Jetzt werden wir irgendwie die Dauernummer eins oder was auch immer. So davon träumt man dann ja. Und dann versucht man das dann auch in die Tat umzusetzen, mit allem, was man da als an Energie aufwenden kann. Also das war das eine natürlich, irgendwie die Story schreiben bei einer tollen Agentur namens Jungformat, und auf der anderen Seite so in diese unternehmerische Welt sich reindenken können, war dann auch irgendwie der zweite Anreiz.
Mhm. Der tolle Agentur mit Roman Hirschbrunner, die zweite Generation, Dominik Format. Eben die Magie der Namen, haben wir ja gesagt, in Deutschland, eben Scholz & Friends gehört sicher dazu, Springer und Jacobi und natürlich Jungformat. Ja. Wodurch unterscheiden sich jetzt Scholz & Friends und Jungformat irgendwo vom Klimatischen her?
Also das fängt schon bei den Wörtern an. Also Friends war sehr, sehr auf Friends.
Das war wirklich so, ja.
Also das war eine sehr, sehr kuschelige Atmosphäre dort. Und dieses Friends wurde vor allem dann auch in Hamburg ausgelebt ohne Ende. Also das war wirklich schön. Das hatte auch nicht nur Family-Charakter, die Units hießen auch Family. Also ich war in einer Unit, die hieß Family 3 oder irgendwas. Mhm. Und das hat man schon gelebt und das hat mir toll gefallen und imponiert. Bei Jungformat war es dann nicht mehr ganz so kuschelig, weil da stand einfach der Erfolg über allem. Vollgas geben, gewinnen, Nummer eins, Nummer zwei interessiert keinen hier. Geh nach vorne. Das war so ein bisschen der Unterschied, ne? Also da hat man dann wirklich sehr, sehr Wert darauf gelegt, dass man Gas gibt.
War denn das Credo von der Schweizer Agentur oder von Jean-Rémy?
Das Credo von Jean-Rémy wächst ja in alle Ecken und Ritzen von Jungformat, egal wo sie sind. Und das ist ja auch heute noch so. Das ist ja auch heute immer noch ein bisschen Teil des Magnetismus dieser Marke. Das steckt da drin fest. Und in Zürich, bei Jungformat Limmat auch, obwohl es da gar nicht so explizit immer aufgebracht wurde. Ne, also Roman Hirschbrunner, der hat nicht den ganzen Tag zu mir gesagt, Nummer eins, Nummer eins, Nummer eins. Aber man hat so dieses Gefühl, es hängt so ein bisschen in den Mauern der Agentur, dass man das denkt. Und natürlich die Erwartungshaltung von außen ist enorm. Mhm. Also als ich dann ja nach dem Theater dann bei Jungformat war, hat jeder gesagt, wenn ihr nicht Nummer eins werdet, dann gibt es aber keinen Lückeffekt. Mhm. Ne? Dann tschüss.
Und war ja da der Lückeffekt? Jein oder ja?
Boah, jetzt muss ich aufpassen, was ich da sag, weil, also Lückeffekt, wir sind dann ja wieder mit Jungformat auf die Eins und wir sind dann mit Jungformat 5 Jahre hintereinander die Eins gewesen. Mhm. Mhm. Also wenn man den Effekt sucht, dann wäre es für mich der dort. Mein persönlicher Effekt war einfach, dass wir sehr tolle Arbeiten in einer unfassbar hohen Frequenz gemacht haben. Also wir haben da pro Jahr 4, 5, 6 Kampagnen rausgehauen auf Weltklasse-Niveau. Mhm. Wenn man das jetzt vergleicht mit dem, was schafft die Branche heute, mit 2 Arbeiten auf Weltklassenniveau, ist man sofort die Nummer 1 der Schweiz. Ne? Also das heißt, die Masse damals, mit der man das auch mit dieser riesigen Truppe, das waren ja dann über 120 Leute, das, was man da an Power rausdrücken konnte, war schon enorm.
Mhm. Und dann trotzdem Corona-Zeit, eigentlich die unglücklichste Zeit.
Dümmste Zeit
der Welt, hast du dich selbstständig gemacht, ja?
Ja, genau. Dass das irgendwann passiert, das war quasi wie gegeben. Also wenn mich die Leute fragen, wie lange gibt's eigentlich schon Brinkert Lück, sage ich immer, uns gibt's schon.
Ja, der Brinkert ist dein Kollege, oder? Auch von Jungformat.
Auch von Jungformat. Aber Achtung, die Story geht zurück zu Scholz & Friends Hamburg. Wir waren beide gleichzeitig Praktikanten bei Scholz & Friends in Hamburg. Als ich angefangen habe, war er auch einer der Neuankömmlinge. Und man hat.
Kommt er auch aus Hamburg oder?
Nee, er kommt aus Haltern. Haltern am See, also Ecke Ruhrpott dort. Und wir haben beide, als Praktikanten bei Scholz & Friends Hamburg angefangen und haben dort gemerkt, dass wir den Ehrgeiz teilen. Also wir sind komplett als Menschen komplett unterschiedlich, aber wir haben das gleiche Level an Ehrgeiz. Und wir haben in Hamburg schon als Praktikanten haben wir mit Doppelherz zum 7. kreativsten Kunden in Deutschland gemacht. Als Praktis und Junioren. 2 Leute. Na, und das ist Brinkert Lück. Und dann haben sich die Wege verlaufen. Ich bin dann in die Schweiz, er ist nach Düsseldorf, dann ist er zu Jungformat, dann bin ich zu Jungformat und bei Jungformat haben wir uns dann wieder gekreuzt.
Aha. Und da habt ihr euch mal angerufen in der Zeit?
Ja, also wir waren ja ständig dann im Austausch, auch bei gemeinsamen Meetings und dann ist das Gespräch, hey, lass mal eine gemeinsame Agentur machen, ist dann wieder entflammt. Weil das Gespräch, wir machen mal irgendwann eine Agentur, das haben wir schon seit 20 Jahren, aber dann waren wir wieder beisammen. Dann hielten wir uns auch so langsam für reif genug, eine eigene Agentur zu gründen. Und dann war halt diese Pandemie, in der man Zeit hatte, da über so dusselige Sachen nachzudenken.
Aha. Aber eigentlich ist ja schwierige Zeit gewesen. Keine Kunden, alle waren depressiv, ja.
Ich war nicht depressiv. Ich habe nur mehr gesoffen. Nee, ganz im Gegenteil. Natürlich war das eine schlimme Situation, aber man hatte ja tatsächlich Zeit, um sich Gedanken zu machen, auch über das Leben. Und ich glaube, vielleicht hat auch die Situation dazu beigetragen, hey, wenn ich jetzt wandern, gerade in dieser Situation, hey, jetzt gilt's, jetzt muss man was Eigenes starten. Und dann ist das Gespräch dann auch mit einem Besuch von Raphael bei mir, er war dann einmal in der Schweiz. Als das kurz ging, dann war es wieder Lockdown, dann war ich einmal kurz.
Ja, da weiß man heute gar nicht mehr im Detail. Hey, das war Wahnsinnszeit im Prinzip, ja.
So alles. Ja. Und dann haben wir gesagt, hey, komm, jetzt ist die Zeit. Und dann haben wir dann wirklich den Knopf gedrückt.
Wie haben Sie reagiert bei Jungformat?
Ja,
Not amused? Half amused?
Ich weiß gar nicht, ob man es so geahnt hat, aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir die Gespräche schon geführt, dass ich ein bisschen was ändern muss, weil was ich schon angedeutet habe bei Jungformat ist, dass ich bin jemand, der aufs kreative Spielfeld muss. Ich bin nicht jemand, der auf einem Thron sitzt und Daumen hoch und Daumen runter machen kann. Das bin ich nicht. Da bin ich verschwendet. Mhm. Auch als Mehrwertgenerator für eine Agentur. Ich muss aufs Spielfeld. Ich muss mit den Leuten reden. Ich muss die Ideen auch mitentwickeln dürfen. Da liegt mein Mehrwert von einer Agentur. Und so bei mir gab es einen Moment, wo ich gedacht habe, irgendwas stimmt nicht. Und zwar war das, ich habe bei Jungformat dann Christoph Zweifel auf dem Parkplatz getroffen.
Also vor einem Zweifelcheck?
Genau, und Christoph Zweifel hat mich gefragt, ja, wann darf ich denn mal mit dir reden? Mhm. Und da habe ich gemerkt, ja, Moment, ja, wäre doch toll, wenn ich mal mit dir reden würde. Und da habe ich gemerkt, hey, ich bin nicht da, wo ich sein soll. Ich muss wieder zurück aufs kreative Spielfeld. Und ich glaube, das wäre in so einem Konstrukt wie Jungformat schwierig machbar gewesen. Vielleicht wäre es auch machbar gewesen. Auf jeden Fall haben wir da schon ein bisschen drüber gesprochen und dann eben nach einer 2-wöchigen Ferienpause habe ich dann den Entschluss gefasst.
Großartig, 5 Jahre ist das her etwa.
5 Jahre, genau.
Große, ja. Brinkert Lück heißt sie. Mhm. Gab es mal Diskussionen? Lück Brinkert oder? Ja. Klar, die macht das Alphabet, oder?
Ja, die macht das Alphabet. Nee, die macht das Gewicht. Der Dickere zuerst.
Ist der Dicker?
Nein, ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, es war tatsächlich dann einfach Klang. Das Klangbild von Brinkert Lück ist leichter als Lück Brinkert. Und mir war das ist auch völlig wurscht. Wir hatten einen tollen anderen Namen. Wir wollten uns zuerst die anderen nennen. Mhm. Also wir hatten das gemacht. Ja, das waren die anderen. Wir hatten das Projekt gewonnen. Ja, das waren die anderen. Wir hatten den Mist gebaut. Das waren die anderen. Fanden wir voll cool. Aber wir mussten dann doch auf die Kraft unserer Namen mussten wir dann halt einfach setzen.
Ja, tolle Geschichte. Ungewöhnliche Agentur. Ein Teil ist in Deutschland, ein Teil in der Schweiz, oder?
Ja, genau. Das war ja dann, nach dem Lockdown hatten wir dann ja sofort 2 Standorte. Vorher war es ja alles eins und wir haben auch alle an allem gearbeitet, aber dann puff, durften wir wieder zurück und sofort hatten wir zwei Standorte.
Also Zürich und?
Ja, genau, weil ich hatte dann ja in der Schweiz schon so mein Dutzend Lieblingsleute um mich herum versammelt, Raphael in Hamburg, und dann durften wir wieder zurück und schwupp, zwei Standorte.
Und wie geht das? Also wie viele Leute habt ihr in Hamburg, wie viel hier?
Ja, jetzt Stand heute sind wir sind immer so um die 60, mal ein paar weniger, mal ein paar mehr.
Trotzdem sehr viel, ja.
Ja,
und da müssen ja Löhne reinkommen,
ja, und alles. Ja, ja. Party is over. Ja, und wir sind auf beiden Seiten immer so einigermaßen gleich viele. Also jetzt Stand heute sind wir auch knappe 30 in Zürich und knappe 30 dann in Hamburg. Und ja, sind schön gewachsen, aber diese Größe haben wir jetzt auch schon fast seit 2 Jahren ungefähr. Also seit 2 Jahren sind wir immer so in dem Bereich unterwegs, und mehr muss es auch nicht werden.
Also, aber gibt es da irgendeinen gemeinsamen Spirit, also in der Agentur? Kennen sich die Leute von Hamburg und Zürich?
Ja. Also wir haben Partys zusammen, Ausflüge zusammen, Projekte zusammen. Wir machen das, was andere Netzwerkagenturen eigentlich wenig machen. Wir arbeiten echt über Kreuz. Mhm. Also mein erster Reflex, wenn ich Menschen brauche, ist, ich rufe in Hamburg an und sage, hey, ich brauche einen Texter, einen Motion Designer oder was auch immer. Oder hey, hat einer von euren Strategen noch ein bisschen Zeit? Da arbeiten wir wirklich sehr, sehr gut über Kreuz. Mhm. Wir haben auch schon Austausche gehabt, wo jemand nach oben ging. Wir haben auch jetzt jemanden, der von Hamburg in die Schweiz gewechselt ist. Also so diese Brücke ist schon sehr, sehr aufrecht.
Also ihr habt tolle Kunden. Ich sehe es auch auf deiner Seite. Swisscom natürlich, Zürich Versicherung, Zürich Tourismus, Deutscher Fußballbund, Hyundai etc. etc. Und etwas, das dich eigentlich weltberühmt gemacht hat, jedenfalls im deutschsprachigen Raum: Du bist der Kanzlermann.
Oh Gott.
Ja, klar. Aber ich glaube, der Spiegel hat es groß gebracht. Nachher hat es sogar persönlich gebracht. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Habe den Spiegel gelesen und habe gesagt, das kann ja nicht sein. Das ist ja unser Lück, der da als Kanzlermacher beschrieben wird.
Ja.
Wie kommt man überhaupt an so einen Auftrag? Also ich muss sagen, der Scholz hat ja gegen den Laschet kandidiert. Das war ich da für 5, 6 Jahren. Ihr habt die Kampagne gemacht für die SPD.
Ja, genau. Aber ich darf zuerst mal korrigieren. Der einzig wahre Kanzlermacher damals war Olaf Scholz selber. Also ich glaube ja fest daran, dass natürlich haben wir unseren Beitrag geleistet, dass wir eine hoffentlich tolle Kampagne drumherum gebaut haben. Aber das Produkt selbst für diese Kampagne war ja Olaf Scholz als Person. Ich glaube, das muss man immer wieder betonen. Kanzlermacher finde ich einfach als Bezeichnung zu krass. Wir haben unseren kleinen feinen Beitrag geleistet mit Kommunikation, aber ich glaube, that's it. Und wie sind wir an den Auftrag gekommen? Sowohl Raphael als auch ich, wir waren schon politisch engagiert für lustigerweise auch diverse Parteien. Also Raphael zum Beispiel hat davor das Mandat auch gehabt für Angela Merkel, auch unter Flagge Jung vom Matt.
War ja Jean-Rémy vom Matt.
Ja, genau. Und so sind wir eigentlich so in dieses politische Spektrum reingekommen, und so wurde man auch aufmerksam auf uns. Und lustigerweise, der Gründungszeitpunkt hat sogar, glaube ich, geholfen, dass wir plötzlich so eine Aufmerksamkeit hatten, weil das war ja genau das Zeitfenster. Dennis und Rafa gründen eine eigene Agentur. Wir hatten nicht mal einen Agenturnamen, als die auf uns zugekommen sind. Ne, da waren wir einfach nur Dennis und Raphael. Ja, Wildcard wollte ja auch noch mitmachen. Also die haben ja dann eine Agentur gesucht. Und ja klar, machen wir gerne mit. Da gab es noch keinen Agenturnamen. Das war echt...
Also die Pandemie hat ja genutzt, oder?
Im Nachhinein, vom kommerziellen her. Auch jetzt mal Schweizer Perspektive. Es gab ja dann den Pressrelease. Wir haben eine eigene Agentur. Und 2 Stunden später gab es diese legendäre Mail von Jan Roffler, Janschi, von der Graubündner Kantonalbank, stand oben in der Betreffzeile: Dennis Lück geht. Und dann unten drunter ging es dann weiter: Wir kommen mit. Mhm. Und so hatte ich nach 2 Stunden meinen ersten Schweizer Kunden, die Graubündner Kantonalbank. Und dafür werden die bei mir auf Ewigkeit in Heiligenschein haben. Dieser Vertrauensbeweis: Hey, der hat jetzt eine Agentur, jetzt gehen wir zu ihm und starten, sind Startkunde hier in der Schweiz. Das war so cool.
Also, du hast den Kanzler gehabt. Hast du den Kanzler da mal getroffen?
Ja klar, an diversen Veranstaltungen, auch an Meetings, auch an Präsentationen, wo wir die Ideen verkauft haben. Das war ja damals dann auch schräg, weil es war ja immer noch Pandemie. Also 5 Meter Abstand halten in einem Riesensaal, wie in so einer Turnhalle saß man da. Man hat Mikros und Megafone gebraucht, um sich abstimmen zu können und Feedback einholen zu können. Dann war er natürlich dann auch in der Agentur. Damals hatte er ja schon Vizekanzlerstatus, also da musste dann auch hier und da mal eine Straße kurz gesperrt werden. Also das war schon wirklich eine tolle Zeit. Und wir sind da mit einem Ehrgeiz in diesen Wahlkampf rein. Ich glaube, das werde ich vielleicht so in der Form, wie es damals war, nicht wieder erleben, was da für eine Energie plötzlich frei wurde.
Also, er hat dann die Wahlen gewonnen, weiß man nach im Nachhinein. Was war dann entscheidend von der Kampagne her? Was war der Kickpoint für die ganze Sache?
Es hatte ja mehrere Faktoren. Zum einen haben wir wirklich einen modernen Wahlkampf geführt.
Amerikanisch, oder?
Nein, damit meine ich, dass wir, nicht amerikanisch, Cambridge Analytica-mäßig so nicht. Wir haben den ersten Teil der Kampagne fast nur über Social Media geführt. Und wir waren wirklich das, was man sich dann von Agenturen wünscht. Wir waren immer tagesaktuell, wir waren immer sauschnell. Wir waren in den Botschaften super pointiert. Also da war wirklich ein Feuer dahinter ohne Ende. Und das plötzlich hat man das gemerkt. Hm. Ne? Und nach so 3-4 Maßnahmen, wo dann auch wirklich richtig kreative Highlights dabei waren. Wir sind mit mobilen Plakaten in eine AfD-Demo reingefahren. Ne? Sind auch recht schnell wieder rausgefahren. Dann, aber so Sachen, oder wir sind dann... Wir sind dann nach Warschau und haben dann irgendwie den Kniefall digital wieder aufleben lassen.
Also von so Willy Brandt, der Legendäre.
Genau. Und den haben wir digital wieder aufleben lassen. Also er ging auf Digital Out of Homes, ging er einfach 50 Jahre danach nochmal auf die Knie, um den Tag zu zelebrieren und die Erinnerung aufrechtzuerhalten. Und dann hat man plötzlich gemerkt, was ist denn bei denen los? Was macht die SPD da? Das ist ja richtig geil. Und plötzlich waren wir die Marke, über die man am meisten geredet hat, mit der SPD, mit einer politischen politischen Partei mehr Aufmerksamkeit gekriegt wie Adidas und Nike und Vodafone und wie sie alle heißen. Und das ging dann halt so ein halbes Jahr so. Also es war wirklich Dauerfeuer von vorne bis hinten. Und dann gab es da natürlich auch noch ein Wahlprogramm. Nur ein Beispiel, Mindestlohn für Deutschland. Es gab ein Versprechen, dass man den Mindestlohn aufstockt auf 12 Euro. Und das war natürlich auch dann, also hier hat alles gestimmt, die Aufmerksamkeit, die Relevanz des Programms und dann natürlich auch damals der Kandidat. Und das hat dann wahrscheinlich das Ganze zu einem Erfolg verholfen.
Wie war das, die Wahlfeier damals?
Ich habe sie gar nicht mitbekommen, weil ich war zu der Zeitpunkt in der Schweiz und hatte die Hölle zu tun. Raphael war dann vor Ort. Und es gibt dieses wunderschöne Bild von Raphael mit Lars Klingbeil, wie sie beide einfach fix und fertig am Boden in der Ecke sitzen. Rechts daneben steht, glaube ich, noch die Gitarre von Lars Klingbeil und du siehst ihn einfach an, sie sind fertig, aber glücklich. Also da war dann schon der Teufel los. Natürlich haben wir da alle damals gefeiert.
Also gute Zeiten der SPD, heute weniger gute Zeiten, ja. Verlieren relativ viel Wahlen, ja. Schlechte Resultate. Kann man das ihr seid ja immer noch die Agentur, nehme ich an, oder
ja,
im
klar.
Umfeld.
Ja.
Kann man das werbemäßig wieder hochbringen?
Ja, also erstmal sind wir die Agentur in guten wie in schlechten Zeiten. Ich glaube, das ist auch schön zu erwähnen, dass wir nicht nur da sind, wenn die Sonne scheint, sondern dass wir da jetzt auch dieses Tal mit der SPD durchlaufen wollen. Natürlich sind wir da mit dem, was wir beitragen könnten, sind wir da mit der Kommunikation dessen, was die SPD hoffentlich gut tut. Das ist ja da unser Job. Und ich glaube, den Einfluss, den wir da bringen können mit dem, was wir tun, wollen wir unbedingt auch leisten, um die SPD wieder nach vorne zu bringen.
Also ist alles messbar. Alle Titel möchte ich nicht erwerben. Werber des Jahres warst du, glaube auch in Deutschland sogar. Agentur des Jahres war du in Deutschland. Viele Löwen gewonnen, haben wir alles gehört.
Ja.
ADC-Mitglied natürlich.
Ja. Ja.
Gerade beim ersten Mal reingekommen in der Schweiz.
Hey, nee.
Nicht?
Nein. Einmal schön abgeschmettert worden.
Warum?
Ich war zu neu. Ich war einfach zu neu in der Schweiz und habe mich noch nicht bewiesen. Und ich dachte, ja, ich habe doch schon Löwen gewonnen und alles ist doch, wo ist das Problem? Aber ich habe das verstanden. Im Nachhinein habe ich es voll verstanden und habe es mega positiv als Ehrgeiz aufgenommen. Das sinngemäß war das Kommentar, tolle Arbeiten, tolle Mappe, aber hier in dem Land hast du dich noch nicht genug bewiesen.
Mhm.
Und das war so genau der Moment.
Wer hat dir das gesagt, diese Botschaft?
Ey, ich weiß es nicht mehr. Ich habe dann einen Brief gekriegt vom ADC. Ich weiß nicht mehr, wer unterschrieben hat.
Hast du den noch, oder?
Hey, ich probiere ihn bestimmt noch.
Ja.
Müsste ja der damalige Präsident gewesen sein.
Frank war das,
ja. Aber da positiv, ein paar Jahre später hat mich Frank auch in den Vorstand geholt. Also jedenfalls, es gab die Absage und die Absage hat mich ehrgeizig gemacht. Und das war genau der Zeitpunkt, wo ich dann auch zur FCB ging.
Mhm. Ne?
Das heißt, so dieses ganze Konstrukt, neue Agentur, neue Kunden, dann ich muss beweisen am Markt. Ich glaube, das hat dann auch zu den ganzen Geschichten wie BMW und Co. geführt.
Also wir sind am Ende der meist tätowierte Werber. Über das will ich gar nicht sprechen.
Oder? Zieh du mal dein Hemd aus, mal gucken, was da alles drunter ist.
Aber so gingst du nicht zum Scholz, oder?
Hey, doch, also ich versteck das nicht. Also wenn es jetzt Sommer ist und ich habe dann auch ein schickes dann Kurzarmhemd.
Kannst du Krawatte anziehen, ja klar.
Ja, aber das,
also ist ein Teil deines Image. Interessant ist, du wohnst schon mit deiner Familie in Wohlen im Kanton Aargau.
Richtig.
Und hast dich über die Zukunft der Maturitätsprüfung ein paar Gedanken gemacht, oder?
Ja, genau, genau. Also da kann ich kurz berichten, wie das kam. Also irgendwann habe ich mich versucht, stark einzusetzen für das Thema Kreativität in der Bildung. Weil ich habe ja 3 Kids. Also das liegt mir ja wirklich persönlich was an dem Thema. Und das hat sich dann so hochgeschaukelt, weil damals war ich ja dann auch Kolumnist für die NZZ am Sonntag.
Genau, ja.
Und meine allererste Kolumne für die NZZ am Sonntag war, wir sollten Kreativität zum Schulfach machen. Und gleich diese allererste Kolumne ist explodiert. Also ich weiß, die wurde, glaube ich, 4000 Mal geteilt oder so irgendwas. Also es war unfassbar. Und sofort war ich dann mit diesem Artikel auf dem Radar der ganzen Bildungscommunity sozusagen. Und dann folgte eine Einladung. Ich sollte vor allen Lehrern der Schweiz sprechen. Wurde dann eingeladen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Es war eine Eishockeyhalle, 6000 Lehrer. Und ich musste dann vor diesen 6000 Lehrern und 6000 Lehrer an einem Ort. Das ist Energie. Und musste dann erzählen, wie ich mir das vorstellen könnte. Und von da an ging dann die Reise weiter bis zur Bildungsdirektion in Bern. Und dort hat man mich dann an die Wand geklatscht. Weil bis dahin war das echt toll. Ich war wirklich euphorisch. Hey, ich kann das, ich kann was tun, ich kann was schaffen. Und dort habe ich dann erfahren, ja, so.
Also das Imperium schlägt zurück.
Das Imperium schlägt zurück. Und dort hat man mir gesagt, ja, so der erste Antrag, der würde 7 Jahre dauern. Und so bis das realistisch dann umgesetzt wird, soll ich mich darauf gefasst machen, dass es so 20, 25 Jahre dauert. Und das war der Moment, in dem ich dann gesagt habe, ja, okay, danke. Tschüss.
Also, aber der Versuch war es wert.
Der Versuch war es wert.
Ja. Punkband ultra hoch erhitzt. Da spielst du auch noch mit, ja?
Genau. Ich bin in 2 Punkbands sogar ultra hoch erhitzt. Das ist die Punkband mit dem Headquarter im Saarland sozusagen in Deutschland. Und hier in der Schweiz bin ich auch voll aktiv in einer Punkband namens Giftstoff.
Also, jetzt wissen wir alles über den Lückenbett.
Jetzt wissen wir alles, der Lückenbett.
Alles ausgeschlossen.
Großartiger Podcast. Danke vielmals, dass du gekommen bist.
Ja. Also, unserem Podcast, danke. Corinne Lüthi, die das wieder von der Regie her gemacht hat. Wir hören uns wieder nächste Woche zur gleichen Zeit. Gute Zeit und eine gute Woche.
Ciao, ciao.
50 Jahre ADC ist präsentiert worden vom Persönlich Verlag, unterstützt vom Mikro.